Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Eigentlich wollten die Schwaben ihr 1000. Bundesliga-Heimspiel feiern, doch Werder Bremen macht einen Strich durch die Rechnung und überrascht. Denn der eine ergatterte Punkt ist der erste überhaupt, den die Grün-Weißen in dieser Saison gegen ein Top-Team holen. War das jetzt der Schlüssel und wie wichtig ist dieses Remis im Kampf gegen den Abstieg? Ist Werder jetzt vielleicht schon safe? Besprechen wir alles mit euch. Ihr habt gesendet an die 0160 9821 3x die 8 und die 4 und eure Nachrichten nehmen wir natürlich mit rein, ganz klar. Mit dem Auswärtsfahrer der Deichstube gehe ich heute in den Gesprächsring mit meinem Kollegen Daniel Kutius. Moin erstmal.
Ja, servus, wie man hier im Schwabenländle sagt. Da sitze ich nämlich tatsächlich noch, da wir heute ausnahmsweise mal am Abend nach dem Spiel aufnehmen. Also die Eindrücke sind sonst natürlich auch, aber heute vielleicht noch besonders frisch. Also just aus dem Stadion zurück, schon ans Mikro, um mit dir zu sprechen, Alex. Ich hab Bock.
Genial. Also Gott ist ja bei denen auch mit ihnen, wenn es um die Begrüßung geht. War Gott auch heute mit Werder, würdest du sagen, der Fußballgott?
Ja, Jens Day namentlich, kennen wir ihn ja, hat das 1-0 gemacht. So gesehen hat der Bremer Fußballgott abgeliefert, wie schon im Nordderby, und sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass Werder diesen ja ganz, ganz wichtigen Punkt mit auf die Heimreise nehmen konnte.
Schon im Mittelalter gefeiert der Dänengott Stay, der Große. Ja, Werder hat tatsächlich den Partycrasher gegeben heute bei den Schwaben. Ist ja erstaunlich, denn vor dem Spiel standen die Zeichen nicht ganz so gut. Kurzzeitiger Ausfall von Marco Friedl aufgrund muskulärer Probleme. Da sind sie wieder, ja. Da ist es wieder dieses böse Wortkonstrukt und die Abwehr musste daraufhin tatsächlich umgebaut werden, kam in einer Dreierkette. Noch so eine Premiere übrigens unter Daniel Thun. So spielt Werder nämlich unter ihm das erste Mal und scheinbar hat's der Partie ja ganz gut getan, denn der Trainer lobt seine Mannschaft im Anschluss. Wie hast du denn das Experiment Dreierkette gesehen? War das so ein Stück weit aus der Not geboren oder ein cleverer taktischer Schachzug?
Ich glaube sowohl als auch. Also wenn Marco Friedl zur Verfügung gestanden hätte, müssen wir uns nicht streiten, hätte er natürlich gespielt. Adduktorenprobleme haben das verhindert. Wegen denen musste er am Samstag schon das Abschlusstraining abbrechen und hat die Reise nach Stuttgart dann gar nicht erst mit angetreten. Daniel Thun hat es im Vorlauf des Spiels, also die Umstellung hinten auf Dreierkette, ja aber dann auch mit der Spielweise des Gegners erklärt, weil die Stuttgarter sehr oft 5 Leute vorne in der vordersten Reihe haben, um dort eben möglichst viele Varianten in ihrem Angriffsspiel kreieren zu können. Und Werder das Ganze dann mit einer Dreier-Fünferkette, die es gegen den Ball letztendlich ja ist, spiegeln wollte. So hat Thun das ausgedrückt. Und das, muss man sagen, ist vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut aufgegangen. Da ist Stuttgart, natürlich, die hatten ihre Chancen, aber spielerisch nicht allzu viel gelungen. Das mag vielleicht auch noch ein bisschen am sehr intensiven und vor allem langen Pokal-Halbfinale gegen Freiburg gelegen haben, das am Donnerstag sicher reichlich Kräfte gekostet hat. Aber defensiv ist die Taktik von Werder aufgegangen. Über Jens Day haben wir gerade schon kurz gesprochen. Offensiv war die Effizienz dann auch da. Und das beides war sicherlich eine, wenn nicht die Grundlage dafür, hier am Ende was mitnehmen zu können.
Ja, der Vollständigkeit halber, also rechts hatten wir wie immer Yuki Sugawara und links dann Olivier Demann. Wie du sagst, es ist aufgegangen, diese Antwort, mehr in der ersten Halbzeit denn in der zweiten, wie ich finde. Da kommen wir jetzt aber genau zu, denn heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Bevor wir über weitere Themen sprechen, da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, auch so die Big Points in den Blick nehmen und den Man of the Match, Jens Day, den wir gerade schon angesprochen haben, werden wir mal direkt hören, was unser Deichstubenfreund und Taktikanalyst Tobi Escher zum Thema Dreierkette und zum Spielaufbau insgesamt sagt. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremens Punktgewinn in Stuttgart hat gleich mehrere Negativserien beendet. Es war der erste Punkt gegen ein Team aus den Top 5 und es war ein Punkt unter Thun mit einer Dreierkette. Das gab es bisher auch noch nicht und die Dreierkette hat tatsächlich sehr gut funktioniert, fand ich. Die Idee hinter Werders Defensivformation war, den Gegner spiegeln zu können. Der VfB hat das Spiel aus einem 3-4-3 aufgebaut. Deshalb hat der Werder Bremen auch eine Art 3-4-3 aufgeboten. Interessant war, dass Schmid und Stay im zentralen Mittelfeld leicht versetzt vor Linen und Puertas gespielt haben. Und dadurch hatte man einen Käfig im Zentrum. Man konnte sehr gut eben diese Pässe ins Zentrum abdecken und daraus aber auch heraus zu einer sehr guten mannorientierten Ordnung übergehen. Und gerade in der Anfangsviertelstunde hat man damit den VfB, hatte ich das Gefühl, ein bisschen überrascht. Dann fiel ja auch in der 18. Minute schon das Tor. Nach und nach hat der VfB sich so ein bisschen befreit. Angelo Stiller ist immer stärker nach hinten gekippt. Er hat auch sich auf die Außenverteidigerposition fallen lassen, um so ein bisschen der Manndeckung zu entgehen. Dagegen wollte Werder an der zweiten Halbzeit vorgehen. Puertas hat sich jetzt an die Fersen von Stiller geheftet. Dadurch stand man häufiger in einem 5-3-2, weil Puertas sehr häufig in die vorderste Linie mitgegangen ist und Schmid und Stay sich dann etwas zurückhaben fallen lassen. Dadurch ist man etwas passiver geworden und auch dadurch, dass der VfB nach und nach immer bessere Spieler einwechseln konnte, sein tiefer Kader sei Dank, haben sie immer mehr Dominanz erzeugt und Werder immer weiter hinten reingedrängt. Das Zentrum von Werder stand weiterhin kompakt, aber über die Flügel gab es durchaus Chancen, da haben sich die Stuttgarter immer wieder Überzahlen erarbeitet. Aber man muss Werder lassen, sie haben wirklich eine kämpferisch herausragende Leistung gezeigt, sie haben sich in jeden Ball im Strafraum geworfen und mehr als das Gegentor mussten sie dann nicht hinnehmen, aber man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat dann wieder jegliche Entlastung gefehlt und auch die Einwechselspieler haben nicht wirklich was an der Dynamik des Spiels verändert. Trotzdem war es in der Gesamtlage ein sehr wichtiger Punkt und es war sehr wichtig, dass diese Negativserie gegen die Top 5 ausgerechnet jetzt geendet hat.
Tobi, vielen Dank. Ja, Daniel, wenn wir diese Analyse hören, was ist für dich so die wichtigste Erkenntnis? War es vor allem die kämpferische Einstellung, die auch nach dem Spiel von mehreren Stimmen gelobt worden ist? Oder war es eher die exzellente Arbeit gegen den Ball, die heute den Unterschied gemacht hat? Denn man muss sagen, war mir gar nicht so klar, seitdem Daniel Thun Trainer ist, lässt Werder die wenigsten Torschüsse zu. Allerdings gab es ja eben auch die Szene, die zum 1:1 geführt hat.
Ja, das war im Nachgang des Spiels eben im Stadion auch Tenor, eine Mannschaft wie Stuttgart mit den Qualitäten, die Werder Bremen dagegen halten kann, kannst du nicht 90 Minuten von deinem Tor fernhalten. Das war in der zweiten Halbzeit ja zu sehen, als Sebastian Hoeneß dann plötzlich nochmal zum Doppelwechsel ansetzt und unter anderem Chris Führig ins Spiel bringt, wo man dachte, oh Gott, jetzt wird es ein unangenehmer Nachmittag für Yuki Sugawara, weil der einfach ja, Bewegungen hat, der Führig wie ein Skifahrer, so, also so geschmeidig und elegant und mit Finden und der hat ja nochmal richtig Tempo und Schwung ins Spiel gebracht und dass da dann eben auch Bälle aufs Tor fliegen und Werder, um in so einem Spiel nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, auch mal ein bisschen Spielglück braucht, ich glaube, das gehört dazu, das war von vornherein klar, aber was mir heute sehr gut gefallen hat, war vom Anstoß weg, in der zweiten Halbzeit hat es dann nachgelassen, aber vor allem in der ersten Halbzeit war es sehr, sehr gut. Das war die Intensität und auch die Präsenz in den Zweikämpfen. Also die Mannschaft war wirklich da. Alleine was Puertas und auch Senelin in der ersten Halbzeit für Bälle geklaut haben, weil sie einfach wach waren, den einen Tick Gedanken schneller als der Gegner. Und das sind dann diese vielen Kleinheiten, die A, dir selber Ballbesitz verschaffen und damit eben auch Entlastung und die Möglichkeit, selbst was zu kreieren, die B, aber so einen Gegner auch abnerven. Und das ist Werder in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gelungen. Und dann ist das eingetreten, was Daniel Thun, das hat er in der Pressekonferenz vor dem Spiel extra nochmal betont, sich sehnlichst gewünscht hat, dass seine Mannschaft einfach mal effizient agiert. Und Jens Day macht mit einer der ersten, wenn nicht der ersten, wirklich dicken Chance. Seine Linien, glaube ich, vorher noch mit zwei Schüssen, aber sehr überlegt und sehr clever das 1:0 und plötzlich hatte Stuttgart hier eine richtige Denkaufgabe und ja, das hat Werder sehr geholfen.
Ja, und dann gab es aber leider eben diese Szene, die zum 1:1 geführt hat. Yuki Sugawara sah da nicht ganz so gut aus gegen El Kanus. Der sehr tänzelnd hat dann irgendwie lange abgewartet. Und ich habe mich gefragt in dem Moment, warum Sugawara nicht aktiver ist. Hätte er da mehr Druck machen können oder wie hast du die Szene gesehen?
Ja, sogar mehr Druck machen müssen, weil er dem Flankengeber einfach viel zu viel Zeit lässt und der kann in Ruhe schauen. Ich kann mir das nur so erklären, dass Sugawara irgendwie den Schuss erwartet hat und da eben keinen Raum für aufmachen wollte, aber er steht einfach zu weit weg vom Gegner und muss den ein oder zwei Schritte, wie viele es auch immer sind, auf den Gegenspieler zumachen. Dann gerät der unter Druck und spielt den Ball wahrscheinlich woanders hin, als dann genau mundgerecht auf den Kopf von Demirovic. Und wenn wir schon bei Bremer Fehlern sind, dann sieht Amos Pieper, der in meinen Augen diese Szene explizit ausgeklammert, ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, in dem einen Moment gegen Demirovic auch nicht gut aus, weil er die Situation nicht schnell genug erkennt, gar nicht mit hochgeht zum Kopfball, im Grunde nur neben dem einnickenden Stuttgarter steht. Ja, und da war es passiert. Aber das ist dann eben das Ding. Führigs Einwechslung, sagte ich eben, Demirovic war der zweite Spieler, der in dem Moment dann auf den Platz gekommen ist. Und das ist natürlich brutale Qualität, die Stuttgart da nachschieben kann. Das ist ein Champions-League-Kader, ein DFB-Pokalfinalist, fußballerisch in meinen Augen nach den Bayern vielleicht die beste Mannschaft in dieser Saison. Und dass es da hinten für Werder Bremen so manches Mal arg und brenzlig wird, ja, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ärgerlich war es dennoch, denn ja, mit ein bisschen mehr Fortune und ohne diese genannten Fehler wäre hier vielleicht sogar die ganz dicke Überraschung möglich gewesen.
Ja, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ist ja immer eine Frage, welche Perspektive man da einnimmt. Aber du hast gerade schon die Klasse von einem Demirovic angesprochen. Und das muss man sich vielleicht auch an der Stelle klar machen, ganz ehrlich. Ich bin ins Spiel reingegangen und habe gedacht, also wir lassen auf jeden Fall 3 Punkte. Wir werden keine Chance haben gegen Stuttgart, auch wenn die sich vielleicht ein Stück weit leer gespielt haben am Donnerstag. Dass wir aber dann eben so eine gute erste Halbzeit sehen und eine auch recht ordentliche zweite Halbzeit, hätte ich tatsächlich so nicht gedacht, muss ich zugeben. Wo wir gerade übrigens bei guter Abwehrleistung sind, sollten wir natürlich auch über Mio Backhaus sprechen, der heute wieder mit wirklich vielen guten Paraden unterwegs war. Der hat Werder entsprechend im Spiel gehalten, insbesondere auch bei Standards der Stuttgarter. Und Klaus aus Goslar hat uns dazu Folgendes geschrieben: Hat schon mal jemand erwähnt, dass wir einen geilen Keeper haben? Lass den ja nicht gehen, Werder, auch wenn Hein bleiben sollte und wir einen guten Ersatz hätten. Ich muss jetzt in die Tüte atmen. Ja, also während Klaus noch seine Atmung kontrolliert, schauen wir mal auf einen möglichen Abgang von Mio Backhaus, denn der weckt dieser Tage ja tatsächlich Begehrlichkeit mit seinen Auftritten, nicht nur bei Bundesliga-Clubs, sondern auch in der Premier League, die anklopft. Wie wird Werder sich denn wohl hier positionieren und hat Mio Backhaus sich auch schon selbst mal dazu geäußert?
Öffentlich in der Deutlichkeit nicht. Werders Standpunkt ist relativ klar, sie planen weiterhin mit Mio Backhaus, aber unverkäuflich ist er nicht. Also wenn im Sommer jemand kommt, meinetwegen ein Verein aus der Premier League, und sagt, den finden wir super, hier sind, ich sage jetzt irgendwelche Summen, 15, 20, 18 Millionen, dann ist Werder auf jeden Fall bereit, sich an einen Tisch zu setzen, weil sie eben, du hast es gesagt, mit Karl Hein einen ebenfalls sehr, sehr guten Torhüter, das hat er in dieser Saison für Werder ja auch schon zeigen können, an der Hand haben. Der ist ausgeliehen von Arsenal London, für den gibt es aber eine Kaufoption, die so bei in etwa 3 Millionen Euro liegt. Geht Backhaus für viel Geld, hat man Hein eben da und der wäre die neue Nummer 1. Der Masterplan sieht aber schon vor, dass Mio Backhaus auch im kommenden Jahr das Werder-Tor hütet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die Vorstellung von Mio ist. Der fühlt sich in Bremen pudelwohl, der liebt diesen Verein und das ist immer schnell gesagt, aber bei Mio kann man das wirklich so festhalten. Der identifiziert sich zu 110% mit Werder Bremen, der lebt gerade seinen Traum, als Nummer 1 im Weserstadion spielen zu können und der wird sicherlich auch wissen, dass er das Potenzial für noch viel, viel mehr hat, aber so wie ich ihn einschätze und auch sein Umfeld einschätze, haben die alle nichts gegen ein weiteres Jahr beim SV Werder einzuwenden. Immer vorausgesetzt, klar, in der ersten Bundesliga, da war dieser Punkt in Stuttgart natürlich ganz wichtig, wir sind da alle zuversichtlich, aber sollte Werder absteigen, haben wir natürlich eine ganz andere Gemengelage. Ansonsten habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass Mio Backhaus auch im nächsten Jahr Werders Nummer 1 sein wird.
Ja, aber die Frage ist natürlich, geht vielleicht dann die Zockerei los? Ich habe gerade mal, während du das alles erzählt hast, auf transfermarkt.de geguckt. Sein höchster Marktwert liegt bei 12 Millionen Stand jetzt. Das ist aber auch der Stand vom 20.03.2026. Also sollte jetzt ein Verein daherkommen, der mal fett mit Scheinen wedelt und wir gehen davon aus, und das haben wir auch diese Woche gehört, dass die Kasse einfach knapp bleibt bei Werder, werden die Verantwortlichen dann vielleicht doch noch mal einen Turn machen und ihn vielleicht auch bearbeiten und sagen, Mio, so gern wie wir dich haben und so gern wie wir dich auch weiterentwickeln würden, aber du musst gehen?
Nee, also vom Hof gejagt wird er nicht. Da Werder natürlich auf, also sie sind auf Transfererlöse angewiesen, ganz klar. So, das betont ja auch jeder Verantwortliche bei jeder Gelegenheit. Und gerade wenn man jetzt die Zwischenbilanz, die jüngst veröffentlichte, sieht mit 4,8 Millionen Minus, ist eben klar, dass da noch ein bisschen was rein muss in die Kasse, möglichst auch vor Ablauf des Geschäftsjahres am 30.06. Da gibt es aber ja nun andere Optionen als Mio Backhaus, allen voran Karim Koulibaly, dessen Marktwert nochmal um einiges höher ist, der dem Verein auch schon gesagt hat, jawohl, ich will auch den Schritt, ich will im Sommer zu einem anderen Club. Also das wird derjenige sein, den Werder, so hoffen zumindest die Bosse im Verein, in diesem Transfersommer ja, vergolden. der dem Verein wirtschaftlich ganz neue Möglichkeiten beschert, was natürlich dann auch den Verkaufsdruck bei einem Spieler wie Mio Backhaus mindert. Nichtsdestotrotz, nochmal, kommt da ein unmoralisches Angebot, dann wird darüber gesprochen, definitiv. Und dann ist am Ende aber auch die ganz entscheidende Frage, was möchte Mio? Möchte er diesen Schritt? Sieht er den als Riesenchance oder sagt er, nein, das kann ich auch im nächsten Jahr noch machen. Ich möchte bleiben. Und ich glaube, wenn dieses Signal in der Deutlichkeit von ihm kommt, dann bleibt er auch.
Mhm. Ist ja ganz witzig, ne? Wir haben da wirklich eine Komfortzone im Tor, denn wir haben ja noch darüber gesprochen, als Mio Backhaus kurzfristig ausgefallen war, verletzt, wie wertvoll auch Hein ist. Der hat einen guten Job gemacht. Das heißt also, da ist Werder tatsächlich ganz gut aufgestellt. Wer ein weiterer Exportschlager werden könnte, ist Jens Day. Also ich meine, der Däne vergoldet sich sukzessive Spiel für Spiel, Tor für Tor, trifft, du hast es eben gesagt, in der 18. Minute, ihr habt das alle gesehen, zum 10. Mal in dieser Saison, wird dann auch noch zum Man of the Match gewählt. Er ist ja einer, der kämpft, der sich reinwirft, überall ist, lässt heute allerdings auch eine fette Chance liegen. Aber bei seiner Gesamtleistung, muss man ja sagen, kann man ihm das mehr als verzeihen. Fakt ist, Werder ist mittlerweile richtig abhängig von seinen Toren aus dem Mittelfeld. Erstmal können wir das noch genießen, aber im Interview nach dem Spiel hat Stay dann auch gesagt, er kämpfe mit seinem Körper. Das war in so einem Nebensatz. Ich habe mich gefragt, wie hat er denn heute auf dich gewirkt? Er ist ja irgendwann dann auch ausgewechselt worden. Macht er einen angeschlagenen Eindruck oder meinst du, es war eher so gemeint, dass er alles gibt und an seine Grenzen geht?
Beides. Also er ist definitiv an seine Grenzen gegangen heute, sogar drüber hinaus. Deswegen war dann auch vorzeitig Schluss und er ist angeschlagen. Er hat die ganze letzte Woche nicht mit der Mannschaft trainieren können aufgrund von muskulären Problemen. Deshalb hat Werder ihn nach dem Nordderby noch einen Tag länger rausgenommen und ihm Ruhe gegönnt als den Kollegen. Und auch als er dann wieder auf dem Trainingsplatz stand in der vergangenen Woche, war das nicht als Teil der Gruppe, sondern abseits für ein individuelles Programm. Durchaus auch intensiv, aber eben ohne Gegner oder in dem Fall im Training Mitspielerkontakt, um da kein Risiko einzugehen. Und Daniel Thun hat es eben nach dem Spiel in Stuttgart gesagt, das hat sich ausgezahlt, dass wir den ohne Training quasi in Stuttgart wieder auf den Platz gestellt haben. Wir haben den geschont, damit das funktioniert. Taktik in der Tat komplett aufgegangen. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie Jens Day die Belastung aus diesem Stuttgart-Spiel verkraftet und was das dann wiederum für Augsburg heißt. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass der vom Platz ist, weil er irgendwie sich eine neue Verletzung zugezogen hat oder weil eine alte wieder aufgerissen ist. Der war einfach platt und durch und musste dann die Pause haben. Also erstmal mit Blick Richtung Augsburg darf man, glaube ich, mit ihm planen.
Aber wir haben ja immer wieder dieses Thema auch der Belastung für aktive Spieler, ganz einfach, weil du so einen dünnen Kader hast, all die Verletzungen und dann kannst du Spieler wie Stay eben nicht so gut entlasten. Jan-Peter aus Hoppegarten dazu, super kämpferische Leistung heute von unserem SVW, nur ein Tor zugelassen, aber gerade das war sehr ärgerlich, noch dazu zwei sehr, sehr gute Chancen vergeben. Ich sag mal keck, da war sogar mehr drin, aber es hätte genauso gut eine Niederlage sein können, da war alles drin und schon ein Unterschied, was ein Verein wie Stuttgart von der Bank bringen kann und was wir. Stuttgart vor gar nicht allzu langer Zeit gegen den Abstieg gekämpft, nun oben mit dabei. Das sollte für Werder mal ein absoluter Anspruch sein. Jan-Peter spricht hier einen wichtigen Punkt an. Das ist tatsächlich die fehlende Bankstärke bei Werder. Heute kam ja Maxi Wöber in der 65. Minute, er mit seinem Bundesliga-Debüt nach 10 Monaten Verletzung und Samuel Bangula, der in der 83. Minute eingewechselt wurde für Jens Day. Wie hast du denn die beiden erlebt? Und zeigt sich nicht auch genau da das Problem? Also Werder wechselt einen Spieler ein, der monatelang verletzt war. Also erstmal große Freude, dass er jetzt auf dem Feld steht. Und dann auch noch einen, der unter Thun offensichtlich im Training kaum noch eine Rolle spielt, während Stuttgart dann eben so die frische, hungrige Qualität von der Bank bringt.
Ja, aber da sind wir einfach beim Unterschied. Das eine ist ein Champions-League-Kader und das andere ist ein Kader, der im Sommer einen Umbruch hinter sich hatte, der sicherlich nicht so hätte abschmieren müssen, wie er abgeschmiert ist in der laufenden Saison. Also da bleibe ich dabei. Mit dieser Mannschaft wäre schon mit Horst Steffen mehr möglich gewesen, auch wenn sie fehlerhaft zusammengestellt ist. Das ist kein Kader, der zwingend absteigen muss. Da sind natürlich auf der sportlichen Ebene bei Clemens Fritz und Co. fatale Fehleinschätzungen begangen worden im vergangenen Sommer. Das haben wir auch alles hinlänglich diskutiert. Dann kam aber dann eine sportliche Talfahrt hinzu, die es in meinen Augen ja in dieser Schärfe trotzdem nicht hätte geben müssen. Aber wenn wir den Kader des VfB Stuttgart darüber legen, ja, dann musst du ganz einfach sagen, Natürlich ist da jeder Einwechselspieler, den die bringen können, besser als jeder Einwechselspieler, den Werder bringen kann. Das ist ein ganz anderes Regal an Qualität in der Bundesliga, was nicht zuletzt der Tabellenstand eben auch deutlich macht. Also nochmal, was Sebastian Hoeneß da auch fußballerisch, spielerisch mit dieser individuellen Qualität anzustellen weiß, Hut ab. Das ist hinter den Bayern für mich wirklich der schönste Fußball, den diese Liga in dieser Saison zu bieten hat. Und dann hast du natürlich auf Bremer Seite, wenn du dir da die Bank anguckst und da eben, du hast jetzt gerade Wöber, Bangula erwähnt, ja, wenn man da weiterguckt, da sitzen dann aber auch Mick Schmetkins und Salim Musa, also wirklich ganz, ganz junge Leute ohne Erfahrung. Also diesen Vergleich, dem kann Werder leider nicht standhalten. Maxi Wöber heute, um die Frage zu beantworten, habe ich gut gesehen. In ein, zwei Situationen ein bisschen ungestüm, wo man denkt, ja, das ist der Spielpraxis der Fehlenden geschuldet. Wenn der wieder ein bisschen in den Rhythmus kommt, dann macht er das mit seiner Routine cleverer. Ich hätte mich sehr gefreut, wie, glaube ich, jeder Werder-Fan auch, wenn er da seinen Seitfallzieher-Versuch einfach im Tor untergebracht hätte. Ich glaube, dann hätte er sich direkt in den Rang des Publikumslieblings geballert. So war man am Ende dann wenigstens froh, dass er sich dabei nicht eine neue Verletzung zugezogen hat. Aber für Werder ein gutes Zeichen, dass der für den Schlussspurt fit ist, dass der dabei ist. Und nach allem, was man aus der Mannschaft auch so hört, war der die ganze Zeit schon wichtig, weil er offenbar wirklich ein super Typ ist, der in der Kabine sich einbringt, der viel mit den Kollegen spricht. Und wenn der jetzt auch noch sportlich helfen kann, und der will ja noch zur WM, und Ralf Rangnick, Österreichs Nationaltrainer, hält sehr viel von ihm, also das ist alles andere als ausgeschlossen, dann kann der nochmal ein Faktor werden an den letzten drei Spieltagen. Und ja, bei Bangula muss man das abwarten. Da bin ich für mich eigentlich schon so weit zu sagen, lass diese Saison vorbeigehen, und die verbucht man unter einer sehr, sehr langen Eingewöhnungszeit, und dann hat der eine neue Vorbereitung, und dann hoffe ich, dass Tune den zum neuen Jahr richtig gut hinkriegt, denn Potenzial hat der Junge, wenn man das im Training sieht, in der Hinrunde gegen Gladbach war das zu sehen. Also da gehöre ich schon noch dem Team Geduld an, zu sagen, gib dem irgendwie noch den nächsten Anlauf, und hoffentlich haben dann alle Werder-Fans ganz viel Freude an ihm.
Aber du meinst jetzt das Training quasi aus der ersten Hälfte der Saison, denn du hast ja letztens gesagt, dass er derzeit im Training offensichtlich nicht so gut performt, dass der Trainer ihm das Vertrauen für eine gesamte Partie schenkt. Er ist eben lange nicht in der Startelf gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Maxi Wöber, denn er ist ja ausgeliehen und seine Leihe läuft ja aus Ende Juni, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie wird denn die Reise mit ihm wohl weitergehen? Denn du hast das ja gerade gesagt, das ist im Grunde ja traurig und extrem blöd gelaufen, denn im Pokalspiel gegen Bielefeld hat er sich damals verletzt und 10 Monate lang hat er versucht, sich zurückzukämpfen. Wir hätten so gerne mehr von ihm gesehen. Jetzt bleibt ihm gar nicht mehr so viel Zeit. Glaubst du, der wird bei Werder bleiben?
Mein Gefühl sagt mir nein. Werder hat, soweit ich weiß, eine Kaufoption auch für ihn, die aber nicht ganz so erschwinglich ist. Und wenn man weiß, dass Maxi Wöber in den vergangenen Jahren ja von Verletzungen gebeutelt war und diese lange Ausfallzeit bei Werder jetzt nur ein weiterer Eintrag in seine Krankenakte war, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass den Verantwortlichen das Risiko da zu groß ist. Es sei denn natürlich, man bekommt mit Leeds United, seinem Stammverein, eine Lösung hin, dass man sagt, diese Kaufoption, ich meine, nagel mich nicht fest, die liegt bei 6 Millionen, die ziehen wir nicht. Aber lass uns doch nochmal frei verhandeln, der war lange verletzt, wir würden den gern nehmen, der würde gern kommen, und wenn man den dann günstiger kriegt, okay, vielleicht, aber ich glaube, zu den aktuellen Konditionen ist Werder das zu heiß, weil du, ja, so sehr er auch geschätzt wird und so sehr er als Typ und als Fußballer auch zu diesem Verein passt, du kannst ja als Werder das Risiko einfach nicht leisten, dass er sich in der Vorbereitung wieder irgendwie eine Muskelverletzung zuzieht und du wieder eine Innenverteidigerplanstelle blank hast. Also das spricht definitiv gegen eine feste Verpflichtung.
Jan-Peter hat ja noch einen weiteren Punkt angesprochen, und nur damit du weißt, Jan-Peter, wir haben den nicht vergessen. Du hast noch reingebracht, dass Stuttgart das verdammt gut gemacht hat, auch noch vor langer Zeit gegen den Abstieg gekämpft und nun oben mit dabei. Meine Frage wäre hier noch gewesen, was kann Werder von Stuttgart lernen? Aber ich schlage mal vor, Daniel, dass wir uns das mal aufsparen für den Nachspieldeich in der Sommerpause. Ne? Da können wir ja noch mal so einen Vergleich ziehen. Also wo steht Werder? Wo kann man sich auch von anderen Teams inspirieren lassen? Mal fernab von dem dicken Konto, was du hast oder nicht, schlage ich vor, Jan-Peter, das nehmen wir dann nochmal mit in den Ring. Ich würde nämlich gerne nochmal über das Thema hungrig sein und Anspruch sprechen. Das hat ja heute vielleicht auch den Unterschied gemacht im Vergleich zu anderen Spielen, wo wir eher enttäuscht waren von der Leistung der Mannschaft. Da haben wir diesen Beitrag hier bekommen.
Also ich verstehe wirklich nicht, warum wir am Ende nicht reingegangen sind und aufs Zweite gegangen sind. Ich fand, hat Stuttgart sehr stark angemerkt, dass sie 120 Minuten am Donnerstag hatten. Und ich weiß nicht, Jimna hat mich total enttäuscht, ist überhaupt nicht wirklich gelaufen, hat keinen Druck gemacht. Bangula war zwar immer da, aber hat auch nicht wirklich irgendwie Power mit reingebracht, was man sich so vorstellt. Ich weiß nicht, das hat mich einfach enttäuscht irgendwie, dass wir da nicht den Anspruch an uns selber haben, dass wir da mehr draus machen.
Hier werden nochmal zwei Einwechselspieler bewertet und ich habe deren Szenen tatsächlich auch noch vor Augen. Ich finde, gelaufen ist Justin Jinma schon, auch schnell, wie wir es gewohnt sind von ihm. Allerdings war für mich auch der spielerische Effekt nicht ganz so groß. Wie hast du denn seine Leistung einsortiert? Bangula haben wir ja im Grunde schon eingefangen.
Ja, zu Bangula vielleicht nur so viel, weil du vorhin das mit dem Training nochmal sagtest. Klar hat der taktische Defizite und sprüht im Training jetzt auch nicht vor Einsatzwille, aber du hast immer mal wieder so kleine Szenen, Bewegungen, Moves, wo du sagst, boah, jetzt hat er mal zwei Leute auf einmal stehen lassen, wie ging das denn? Also das meinte ich mit Potenzial, aber da können wir dann hoffen, dass er das vielleicht zur neuen Saison etwas mehr aus der Kiste holt, plus dann die taktischen Vorgaben, die Horst Steffen schon gefehlt haben und die Daniel Thun bei ihm bisher auch noch nicht so sieht, wie er das möchte. Ja, Justin Jinma, muss man ganz ehrlich sagen, sein größter Trumpf, sein Tempo, das er nun mal hat, das hat er auch gegen den VfB Stuttgart so nicht zur Geltung bringen können. Ein, zwei Szenen waren da, wo er vielleicht mal einen Ball gut festmacht, aber letzten Endes kommt er eben in dem Fall als Mittelstürmer und muss sich dann unter dem Strich eben auch an so einem Punkt wie Torgefahr messen lassen und die ging von ihm nicht aus. Insofern keine Einwechslung, die den Rieseneinfluss aufs Spiel hatte. Ja, aber auch die war irgendwann aus Kraftgründen notwendig, weil Milosevic einfach auch dann die Puste ausgegangen ist. Der hatte vorher auch keine Bäume ausgerissen, ist aber natürlich als Stürmer, der Bälle festmacht, so als klassischer Wandspieler nochmal ein anderes Kaliber als Jinma. Ja, aber als Joker in diesem Fall Justin Jinma nicht nur nicht gestochen, sondern auch wenig Einfluss aufs Spiel gehabt.
Okay, und kannst du verstehen, warum wir nicht auf zwei gegangen sind, beziehungsweise war es überhaupt möglich, um den Punkt nochmal aufzugreifen aus der Sprachnachricht?
Naja, also ich glaube, Stuttgart hat natürlich nach dem 0-1 in der ersten Halbzeit schon, aber nach dem Seitenwechsel dann umso mehr brutal den Druck erhöht. Wir haben über die Einwechslung Führich Demirovic gesprochen, da rollte eine Welle nach der nächsten in die Bremer Hälfte und ich hatte nicht das Gefühl, dass Werder nicht mehr will. Ich glaube, da sind wir eher im Bereich des Können. Und sie haben ja ihre Chancen, ihre wenigen Momente nach vorne genutzt. Und wenn man diese Riesenchance von Jens Day sich vor Augen führt, nach Flanke von dem Mann, dann hast du fast gefühlt aus dem Nichts das 2-1 und der macht seinen Doppelpack. Also Werder hatte ja schon noch seine Momente nach vorne, aber dann noch mit voller Kapelle und allem, was geht, aufs zweite Tor gehen. Ich glaube, nochmal, da reden wir nicht davon, dass die Mannschaft das nicht wollte, sondern dass es dieser Gegner einfach in der Form nicht mehr zugelassen hat.
Klar ist, hier klang Enttäuschung durch. Die haben wir auf der einen Seite. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Entspannung und beide bewerten dasselbe Spiel. Hören wir mal rein, was Björn uns geschickt hat.
Das ist der Klassenerhalt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das sollte reichen. Nicht nur, weil wir uns in das Torverhältnis zerschossen haben, sondern die Mannschaft lebt genau zur richtigen Zeit. Und die anderen nehmen sie dann noch die Punkte weg und eventuell hätten auch schon 31 Punkte gereicht. Aber ich fahre jetzt eine gemütlichere Linie und denke mir, das war's. Stimmt ihr mir zu?
Ja, Björn, also ich sag mal so, du hast ja einen Namensvetter in der Deichstube, der hat schon mal Ähnliches gesagt. Klar ist, du stellst dich auf Gemütlichkeit ein. Ja, Daniel, das ist ja die große Frage. Ist Werder jetzt schon durch? Also 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Konkurrenz nimmt sich gegenseitig die Punkte weg. Historisch gesehen reichen meist 34 bis 38 Punkte für den Klassenerhalt. Werder steht aktuell bei 32 Punkten auf Tabellenplatz 12. Darf man sich tatsächlich schon in Sicherheit wiegen? Ich bin ja kein Fan davon, denn ich glaube, genau diese Einstellung wäre jetzt fatal.
Ja, in Sicherheit wiegen definitiv, denn wenn du jetzt die letzten 3 Saisonspiele alle hoch verlierst, dann sind nicht nur deine 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz weg, sondern auch das um 9 Tore bessere Torverhältnis gegenüber St. Pauli. Also ein bisschen was muss schon noch dazukommen, das ist ganz klar. Aber wenn man es sich andersrum anschaut, was St. Pauli auf Platz 16 oder auch Wolfsburg auf Platz 17, sogar 7 Punkte hinter Werder in den letzten 3 Spielen abreißen müssten, um Werder noch einzufangen, dann sind wir da bei einem Punkteschnitt, den beide Mannschaften in dieser Saison so nicht haben. Also die müssten wirklich richtig, richtig was anbieten und Werder dürfte gar nichts mehr holen. Das ist nicht ausgeschlossen, das ist rechnerisch und auch absolut im Bereich des Möglichen, auch vorstellbar. Aber trotzdem sind die Vorzeichen natürlich gut, dass Werder am kommenden Wochenende mit einem ordentlichen, intensiven, beherzten Auftritt gegen Augsburg wieder etwas einsammelt und dann der Klassenerhalt wieder ein Stück näher rückt. Klar ist, wir haben das vorhin mal nachgeguckt, feiern definitiv wirst du ihn am Samstag rechnerisch noch nicht können. Selbst bei einem Sieg gegen Augsburg kann St. Pauli, die spielen nämlich erst Sonntag, zu Hause gegen Mainz immer noch nachlegen. Wenn die das auch gewinnen, bist du wieder bei 6 Punkten Vorsprung. Dann sind es nur noch 2 Spiele, dann nimmt man sich natürlich noch mal genauer das Torverhältnis her. Aber ich glaube, dass angefangen mit dem Sieg im Nordderby und dem Nachlegen durch den Punktgewinn in Stuttgart der Klassenerhalt für Werder jetzt wirklich sehr, sehr nah ist. Die Mannschaft hat den Fuß vor der Ziellinie, der muss aber jetzt noch drüber.
Ja, so oder so. Das war ein Big Point im Abstiegskampf. Und nun gilt es natürlich, volle Kraft vorauszuschicken Richtung Heimspiel, zu schauen. Samstag 15.30 Uhr geht es dann gegen Augsburg. Jörg dazu.
Jetzt müssen wir gegen Augsburg unbedingt siegen, damit wir den Klassenerhalt perfekt machen können, meines Erachtens. Und dann können wir mal gucken, was da sonst noch tabellarisch geht. Aber jetzt ist das allerwichtigste Heimsieg gegen Augsburg. Egal wie hoch, Hauptsache 3 Punkte für uns.
Ja, also deine Kraft, Jörg, die nehmen wir auf jeden Fall hier mit rein. Klar ist ja, die Mannschaft ist jetzt mit mehr Selbstbewusstsein ausgestattet und kann ja sogar vielleicht nochmal mit einer Dreierkette aufwarten. Oder was erwartest du, Daniel?
Gegen Augsburg ehrlicherweise wieder eine Viererkette. Aber das dürfte unter anderem auch damit zusammenhängen, was Marco Friedl unterhalb der Woche macht, wie lange der ausfällt. Das werden wir wahrscheinlich noch 1-2 Tage abwarten müssen. Aber ob Daniel Thun dann wieder alle Möglichkeiten hinten zur Verfügung hat oder sich dann doch für das Modell Stuttgart entscheidet, da bin ich selber gespannt. Klar ist, es ist jetzt wirklich angerichtet, Heimspiel gegen Augsburg, ein Gegner, gegen den sich Werder Bremen traditionell, muss man ja schon sagen, immer schwer tut, der jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen ist, davon 3 Unentschieden, zuletzt ja das 1-1 gegen Frankfurt am Samstag. Also das ist kein leichtes Kaliber, aber Heimspiel 15:30 Weserstadion, alle wollen, selbst wenn noch nicht den rechnerisch perfekten, aber doch den gefühlten Klassenerhalt mit einem Heimsieg. Ich glaube, dass da wieder eine unglaubliche Energie im Stadion herrschen wird. Und ja, mit den beiden Ergebnissen jetzt, Derby-Sieg, Punkt in Stuttgart im Rücken, traue ich es Werder allemal zu, auch den FC Augsburg zu Hause zu bezwingen und damit eine über weite Strecken sehr, sehr gruselige Saison zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. Und dann ist es wirklich Zeit, sich hinzusetzen und zu sagen, so, was war jetzt los? Was wollten wir, was haben wir erreicht und was wollen wir vor allem in Zukunft und wie können wir das erreichen? Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns der Sommer dann an Werder News bringen wird.
Ich auch total. Mio Backers hat auf jeden Fall schon angekündigt, dass er darauf eine Apfelschorle trinken wird, hat aber auch zeitgleich gesagt, dass er ein Pessimist ist und absolut fokussiert bleiben möchte. Und genau diese ganzen rechnerischen Szenarien, die du eben aufgemacht hast,
die schon, will er sich... Ich dachte jetzt schon, dass er im Pessimistischen sagt, ja, wir steigen eh ab. Aber das sicherlich nicht, ne? Also wahrscheinlich...
Nein. Es ging um das Thema, ob er jetzt quasi schon ein Stück weit froh ist, dass Werder so weit oben in der Tabelle steht. Und da hat er gesagt, wir müssen jetzt fokussiert bleiben. Gut, ich bin da ein Pessimist, ja. Ich bin niemand, der jetzt schon den Klassenerhalt herbeiredet. Darum ging's. Und hat aber gesagt, also wenn das Ding dann eingetütet ist, dann gibt es auf jeden Fall eine Apfelschorle.
Die wäre ihm dann, die wäre ihm aber auch jetzt schon von Herzen zu gönnen. Also das, die hat er sich, glaube ich, mit etlichen Paraden schon verdient. Aber schön, wenn er noch Ziele hat.
Finde ich auch. Muss man haben als Keeper. Also in diesem Sinne hoffen wir mal drauf. Ich bin auf jeden Fall im Stadion, war ich gegen den HSV ja schon. Also wenn das mal kein Glück bringt, dann weiß ich es auch nicht.
Was soll da noch schief gehen?
Ja, aber wollen wir es mal nicht verhexen. Bleiben wir mal ganz entspannt, bremisch ruhig, gucken, was die Woche bringt und gehen dann mit einem guten Rückgrat ins Stadion. Denn das, finde ich, können wir auf jeden Fall haben nach dem Spiel gegen Stuttgart. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ihr wisst schon, 5 Sterne Lux, darunter machen wir es nicht. Und wie immer können gerne eure geschriebenen und eure Sprachnachrichten gehen an die 0160 98213 8 4. Ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Sage danke an Daniel Kotheus und ja, cheers, bis zum nächsten Nachspieldeich mit dir. Bist du überhaupt noch am Start diese Saison? Ich weiß gar nicht.
Ich bin nach Dortmund nochmal am Start.
Oh, wir genau. Zwei, das Grande Finale. Ja, da bin ich mal
da
gespannt.
Da ziehen wir das große Fazit.
Ja, genau. Und dann melden wir uns aber tatsächlich, glaube ich, meiner Sommerpause nochmal zwischendrin. Ne? Das machen wir ja traditionsmäßig so. Genau, nur dass ihr wisst.
Genau. Einmal ja, kurzes Lebenszeichen da zwischendurch. Das machen wir.
Genau, ich wollte den Coteus jetzt einfach kurz festnageln, weil er Chef ist. Und jetzt kommt er aus der Sache nicht mehr raus. So sieht's aus. Also.
Jetzt ist es auf Band, verdammt.
Genau, jetzt habe ich die Dokumentation in meinem Archiv und du kannst nichts mehr machen. Also ihr Lieben, macht euch eine schöne Woche. Wir sprechen uns nach dem Spiel gegen Augsburg. Bis dahin eine gute Zeit und Cheers vom Nachspieldeich.
Tschüss.